du der Drücker wieder hinter?
Ja, wir fangen heute mit einer neuen Serie an. Manche von euch haben es schon mitbekommen. Wir beginnen mit einer Serie über die sieben Ich-Bin-Worte Jesu. Das ist der falsche. DVI. Und heute wollte ich einfach eine Einführung geben in dieses ganze Thema, dass wir verstehen, um was es da geht. Genau, es geht um die Technik. Guck mal, ob du vielleicht oben noch wackeln kannst. Ja, also, wir fangen trotzdem mal an. Die sieben Ich-Bin-Worte Jesu. Und damit wir verstehen, warum das so was Besonderes ist, muss ich ein bisschen was dazu erzählen. Und das machen wir heute. Und dann werden wir in zwei Wochen mit dem ersten Thema einsteigen. Jetzt kommt gar nichts mehr. Jetzt kommt. Oh, wunderbar, super. Elektriker. Genau. So, also die sieben Ich-Bin-Worte, die finden wir im Johannesevangelium. Wir schauen die uns mal ganz kurz an. Das erste finden wir in Johannes 6, 35, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich gehe jetzt mal bloß ganz schnell durch, weil das sind die Worte, die wir dann einfach in den nächsten Wochen miteinander besprechen werden. Und bloß, dass ihr mal so einen Überblick habt von dem, was da so auf uns zukommt. In der Einheit wird es gehen um das Brot des Lebens, was das für uns bedeutet. Hat auch was mit dem Abendmahl und so zu tun, werden wir dann in zwei Wochen sehen. Johannes 8, Vers 12 ist das nächste Wort, wo es heißt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Die Einheit wird der Thomas mit uns machen. Was der genau macht, weiß ich nicht, aber es geht ganz sicher ums Licht der Welt. Genau, dann die dritte Stelle finden wir in Johannes 10, Vers 9, wo Jesus sagt, ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. So, das leitet schon ein bisschen zu dem Thema über, was wir nachher haben werden mit dem guten Hirten. Aber hier geht es zunächst mal um die Tür, durch die die Schafe sozusagen in den Stall gehen. Und da geht es um Rettung, da geht es, wir werden uns vermutlich ein bisschen mit Noah beschäftigen auch. Johannes 10, Vers 11, zwei Verse weiter, ich bin der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Da brauche ich, denke ich, nicht viel dazu sagen. Johannes 11, 25 und 26, vielleicht eines der bekanntesten Worte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? So, da geht es um unsere Hoffnung, die wir haben für die Zeit nach dem Tod. Ich durfte letzte Woche zwei Beerdigungen halten. Und es waren beides Leute, die in ihrem Leben eine klare Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und das sind immer so Zeiten, wo ich sage, Taufen und Hochzeiten sind wir noch lieber, aber Beerdigungen von gläubigen Leuten sind eine unglaublich schöne Möglichkeit, die Hoffnung zum Ausdruck zu bringen, die wir haben, dass unser Leben mit diesem Leben, mit dem Tod eben nicht zu Ende ist. Und da werden wir uns auch damit auseinandersetzen. Und das Letzte ist es, glaube ich, jetzt. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Intolerantes, genau. Jesus sagt, niemand kommt zu mir, zum Vater außer durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Und auch wenn es heute gern anders gesehen wird, wir werden in dieser Einheit dann eben sehen, dass Jesus an dem Punkt keine Kompromisse macht. Ah, doch nur eins kommt, genau. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer, Johannes 15, Vers 1. Da wird es ums Fruchtbringen gehen und das, was es damit auf sich hat. Und wir werden uns hoffentlich vielleicht auch von manchen althergebrachten Vorstellungen lösen, was das mit dem Fruchtbringen so auf sich hat, und werden sehen, was Jesus eigentlich damit meint. Gut, bevor wir jetzt in dieses Thema einsteigen, möchte ich einen ganz kurzen Exkurs machen zu den vier Evangelien. Wir haben schon gesehen, dass all diese Worte im Johannesevangelium vorkommen. Und das hat einen Grund. Der Johannes, manche von euch haben hoffentlich unseren Gemeindebrief gelesen und da ist im Vorwort so ein bisschen was dazu schon ausgeführt. Der Johannes ist im Vergleich zu den anderen drei Evangelien einfach anders. Matthäus, Markus und Lukas nennt man die drei synoptischen Evangelien, weil die einen ähnlichen Blick, also da steckt das Wort Optik drin, vielleicht wer das schon gemerkt hat. Also die sehen das zusammen, die sehen das ähnlich und der Johannes ist ganz anders. Und wir werden das auch gleich sehen, wenn wir so ein bisschen uns anschauen, was die Evangelien besonders macht. Und wenn wir den Schwerpunkt von Johannes sehen, dann werden wir auch verstehen, warum die sieben Ich-Bin-Worte eben im Johannesevangelium zu finden sind. Also, der Matthäus, okay, können wir noch einen Ticken dunkler machen vielleicht. Der Matthäus, der sieht Jesus als König. Ah, das kommt von draußen, das Licht. Okay. Also, Matthäus sieht Jesus als König. Ich lese euch einfach vor, auch wenn ihr es nicht lesen könnt. Und wir sehen das zum Beispiel daran, dass Matthäus sein Evangelium beginnt mit dem Stammbaum von König David. Also er sagt, dies ist das Geschlecht von König David und was weiß ich. Und dann bringt er die ganze Linie, wo die Abstammung Jesu zurückverfolgt wird, eben bis zu König David. Und Matthäus ist auch der, bei dem Jesus Besuch bekommt von diesen drei Königen, die ja keine Könige waren, aber die ihm königliche Geschenke bringen. Gold, Weihrauch und Möhren. Myrrhe. Ich wollte bloß gucken, ob ihr noch da seid. Genau. Okay, Markus, so jetzt wird es einfacher zu lesen. Markus, der präsentiert uns Jesus als Diener, als Opfer. Der Markus, der verzichtet auf die ganze Geburtsgeschichte. Der Markus, der zeigt uns Jesus, der immer am Arbeiten ist, der immer am Dienen ist, der keine Zeit hat und der als Diener, als Opfer dargestellt wird. Und er fängt an mit der Taufe Jesu, wo Jesus die Ausrüstung bekommt, wo die Taube, der Heilige Geist in Form einer Taube quasi da ist und sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, die Ausrüstung für diesen Dienst. Dann haben wir den Lukas, der stellt uns Jesus dar, Jesus als Mensch. Er stellt uns Jesus dar als derjenige, der eben ganz, ganz menschliche Züge hat, der eben ganz Mensch ist, der im Übrigen einen anderen Stammbaum hat als Matthäus, aber da habe ich jetzt heute nicht die Zeit, darauf einzugehen. Und er beginnt sein Evangelium mit der Geschichte von Johannes, dem Täufer, mit Zacharias und Elisabeth. Und da geht es um Verwandtschaft, was ganz, ganz Natürliches, was ganz, ganz Menschliches. Und so, das sind so die Schwerpunkte der drei synoptischen Evangelien. Und jetzt kommt Johannes. Und Johannes hat den Schwerpunkt Jesus als Gott. Sage ich euch jetzt einfach mal, und das wollen wir gleich auch sehen. So, wer von euch weiß, wie das Johannesevangelium angeht, da ist nicht die Geburt, da ist nicht die Verwandtschaft, sondern am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann geht es um die Schöpfung und um die himmlische Herrlichkeit und was weiß ich was. Vollkommen anders. Er beginnt nicht irgendwie bei der Geburt, der beginnt JWD, also ganz am Anfang beginnt er. Und er zeigt einfach, das Wort war Gott. Und das ist das ganze Thema des Johannesevangeliums. Das ist eine Botschaft mehr oder weniger. Also gut, er hat natürlich schon ein bisschen mehr. Nämlich, dass Gott, dass Jesus Gott ist. Dass er diesen Anspruch hat, Gott zu sein. Und die Botschaft ist eben auch, und ich glaube, das ist das Nächste. Genau. Und das Wort ist Fleisch geworden. Also das Wort, was Gott ist. Also Gott ist Fleisch geworden. Was in der damaligen griechischen Philosophie vollkommen unvorstellbar war. Materie, was ganz, ganz Schlechtes. Und Gott, der bereit wäre, menschliche Form anzunehmen, menschliche Begrenzung anzunehmen, das ist selbst für uns schwierig, uns vorzustellen. Der Gott, der allgegenwärtig ist, der allwissend ist, der, der alles in allem ist, der begrenzt sich auf einen menschlichen Körper, eigentlich was vollkommen Undenkbares. Das Wort ist Fleisch geworden, hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Und das heißt eben auch, Gott wird begreifbar. Man kann Gott anfassen. Altes Testament, die Leute sind fast tot umgefallen, wenn sie Gott nur gesehen haben. Und jetzt wird Gott plötzlich begreifbar. Man kann Gott anfassen. Und ich hoffe, also ich kämpfe immer dafür, und ich hoffe, dass es bei euch ähnlich ist, dass wir darum kämpfen, dass uns diese Tatsache niemals alltäglich wird. Denn das ist was vollkommen Krasses, was vollkommen Undenkbares eigentlich. Gott wird Mensch und wird nahbar. Und das ist die Botschaft, die Johannes bringt. Der sagt, Jesus war nicht bloß irgendein ein Visionär, Jesus war nicht ein Prophet oder sonst was, sondern er war das Fleisch gewordene Wort Gottes. Er, Gott selber, ist Fleisch geworden, ist Mensch geworden. Und das ist eben was ganz, ganz Besonderes und für die Juden damals eben was vollkommen Unbegreifliches. Und jetzt kommen wir so in die Richtung, wo die Ich-Bin-Worte so langsam ins Spiel kommen. Wer ist Gott? Also mir geht es jetzt nicht darum, wer von den vielen Leuten, die hier so rumspringen, ist Gott, sondern wer ist Gott eigentlich? Und diese Frage, die war ganz existenziell wichtig für einen Menschen im Alten Testament. Nämlich für Moses. Moses hat gesagt, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie ist sein Name? Was soll ich denen sagen? So, Mose hatte den Auftrag von Gott und hat gesagt, Mose, du wirst hingehen und du wirst mein Volk aus Ägypten führen, aus der Knechtschaft. Und die kannten den entweder nicht, das wäre vermutlich noch die positivere Variante gewesen, oder sie kannten ihn. Das ist noch schlimmer gewesen, weil Moses musste fliehen, weil er einen Menschen umgebracht hatte. So, auf jeden Fall hatte Mose ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und er sagt, jetzt komme ich zu denen und sage, ja, Gott hat mich geschickt. Und dann werden die zu mir sagen, wie heißt er denn? Ich weiß nicht, ob du solche Gespräche schon mal hattest, wo Leute zu dir gesagt haben, so, du glaubst an Gott, aber Gott ist tot. Oder, ja, hast du schon mal mit ihm geredet? Hast du ihn schon mal gesehen? Und wir kommen im Prinzip in ein ganz ähnliches Fahrwasser, wo wir eben auch uns fragen müssen, ja, wer ist Gott eigentlich? Wie kann man mit Gott in Kontakt treten? Und Gott gibt dem Mose eine ganz seltsame Antwort. Und ich denke, diejenigen von uns, die sich in der Bibel auskennen, die wissen das auch schon. Ein Vers drauf sagt Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Was ist das für ein Name? Ich bin, der ich bin. Das im Übrigen ist noch nicht der Name Yahweh, wir werden da gleich noch drauf kommen, sondern das ist im Hebräischen so was ganz Ähnliches. Also wird ähnlich geschrieben, sind ähnliche Buchstaben, aber ist nicht der eigentliche Name. So, das ist so die Vorbereitung von dem, was wir gleich sehen werden. Aber was sagt Gott hier eigentlich? Wenn die Leute mich fragen, wie ich heiße, oder wenn die Leute dich fragen, wie ich heiße, dann sag denen, ich bin, der ich bin. Was sagt uns das? Gott sagt, du kannst mich nicht vergleichen. Ich bin, der ich bin. Ich werde mich auch dir nicht anpassen. Ich bin, der ich bin. Und du kannst mich mit nichts vergleichen, was auf dieser Welt ist. Ich bin nicht wie der oder ich bin nicht wie das oder so. Er gibt uns dann auch ein paar Bilder, aber letztendlich sagt er hier, ich bin was Besonderes. Jetzt kennst du das vielleicht, wenn man von dir spricht oder von den Menschen, dann sagt man auch, jeder Mensch ist was Besonderes. Und das hat auch was Richtiges, denn Gott hat den Menschen gemacht in seinem Bilde. So, Gott hat uns zu was Besonderem gemacht, weil er was Besonderes ist. Aber Gott ist was total Besonderes, was absolut Einzigartiges im Universum. Ich meine, wir sind einzigartig von unserem Wesen und von unseren Charakterzügen und so weiter und von unseren Fingerabdrücken. Aber Gott ist ein einzigartiges Wesen, wo es kein zweites dieser Sorte im ganzen Universum gibt. Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Und wenn sie dich fragen, wer dich geschickt hat, dann sag ihnen, ich bin, hat mich gesandt. So, und jetzt kommt im nächsten Vers dann zum ersten Mal dieser Name Gottes. Weiter sprach Gott zu Mose, sagt zu den Israeliten, Yahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer und so wird man mich nennen in allen Generationen. So, jetzt nimmt Gott dieses Ich Bin und macht daraus einen Namen. Also ich kann es schlecht anders begreifen oder anders beschreiben. Gott nimmt dieses ich bin, der ich bin und macht daraus einen Namen. Das ist nicht ein Wort, was typischerweise im Hebräischen vorkommt, sondern das ist wirklich eine neue Kreation, ein Name. Und dieses Yahweh, was hier geschrieben wird, das ist der Name, wo Gott sagt, das ist der Name, unter dem man mich kennen wird über alle Generationen. So wird man mich nennen. Und ich habe mir manchmal schon gedacht, Gott, ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie schiefgegangen ist. Also, die Christen, die nennen Gott eigentlich selten Yahweh. Also, manche tun das, die meisten sagen einfach Gott. Dann gibt es noch welche, die sagen Jesus. Und dann gibt es manche, die sagen Jehova. Das ist dann schon wieder dasselbe, aber mit anderen Vokalen ein bisschen. Warten wir auch gleich noch drauf kommen, wo das herkommt. Und die Juden, die sagen schon gleich gar nicht Yahweh. Wollen wir auch gleich sehen. Aber das ist der Name, unter dem Gott sich selber vorstellt. Das ist nicht ein Name oder eine Bezeichnung, die Menschen Gott gegeben haben, sondern das ist das, wie Gott sich offenbart, wer er selber ist. Und so die beste Übersetzung oder das, was wir gerade gesehen haben, mit was es zu tun hat, das hat was zu tun mit Ich Bin. Und jetzt verstehen wir hoffentlich so langsam, welche Brisanz diese Worte haben, die Johannes immer wieder zitiert in seinem Evangelium, wo Jesus sagt, ich bin irgendwas. So, ich bin war für die Juden der Inbegriff der Heiligkeit. Und das Problem war, dass dieser also vielleicht ganz kurz noch was zum Name. Name ist bei den Hebräern nicht bloß eine Bezeichnung. Also wenn ihr jetzt sagt, das ist der Helmut, denkt sich jeder, ja klar, der heißt so, seine Eltern haben ihm diesen Namen gegeben. Aber der Name in der Bibel ist immer mehr als nur die Bezeichnung. Also immer, weiß ich jetzt nicht, aber ganz, ganz oft steckt hinter diesem Namen sehr viel mehr. Deswegen, wenn wir heute einen Namen raussuchen für unsere Kinder, dann suchen wir den raus, weil er uns gefällt, oder? Also wir haben das bei uns so gemacht. Aber manche Leute, und zu denen haben wir auch gehört, die suchen sich nicht nur raus einen Namen, weil er ihnen gefällt, sondern weil er eine gute Bedeutung hat. Also das war für uns wichtig, dass die Namen unserer Kinder immer eine gute Bedeutung haben. Deswegen, ich hoffe, dass hier niemand da ist, der Maria heißt. Haben wir eine Maria hier? Maria wäre zum Beispiel für uns nicht in Frage gekommen, weil Maria kommt vom Hebräischen Mara und das heißt bitter. So, das war was, wo wir gesagt haben, nee, wollen wir eigentlich nicht. Wobei, natürlich kann man sein Kind Maria nennen. Das ist nicht das Problem. Aber uns war die Bedeutung immer ganz, ganz wichtig. So. Und deswegen haben Leute in der Bibel auch manchmal andere Namen bekommen. Also, wer fällt euch ein? Abraham. Wenn euch jetzt interessiert, was das alles bedeutet, da haben wir jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber das ist so manchmal nur was Kleines, aber es hat immer eine neue Bedeutung. Wer hat noch einen neuen Namen bekommen? Saulus und Paulus, genau. Simon und Petrus. Sarai und Sarah. Jakob und Israel. Und da war immer was damit verbunden. Also nehmen wir vielleicht symbolisch den Jakob. Der Jakob, der hat mit Gott gekämpft und er hat gesagt, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, weißt du was, du bekommst einen neuen Namen. Du hast mit Gott gekämpft und hast gewonnen. Das ist nochmal ein Titel. Und deswegen heißt er Gotteskämpfer. So, und jeder, der diesen Namen hörte, der wusste, ah, das ist der, der mit Gott gekämpft hat. Oder Petrus, wo Jesus sagt, du bist ein Fels. Und wenn wir den Petrus kennen, dann wissen wir, der Petrus, der war sehr wankelmütig, der war sehr schnell begeistert, aber der hat auch richtig, richtig krasse Fehler gemacht. Und Jesus hat trotzdem gesagt, weißt du was, Petrus, du bist ein Fels. Und auf dich, auf diesen Grundstein, dich werde ich, also nicht auf dich werde ich die Gemeinde bauen, aber dich werde ich gebrauchen, um die Gemeinde zu bauen und um ein gutes Fundament zu legen. Und deswegen waren Namen im Alten Testament vor allem, aber auch in dieser ganzen Kultur sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist natürlich auch der Name Gottes sehr, sehr wichtig. Okay, und jetzt kommen wir eben auf diesen Namen. Und weil das eben der Eigenname Gottes war, deswegen haben die Juden, und jetzt müssen wir mal ganz kurz einen Einschub machen, wir hatten mal die Serie über die 10 Gebote, vielleicht erinnert ihr euch daran, und da heißt das zweite Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Also je nachdem, wie man zählt, für manche ist auch das zweite. So, und weil die Juden Angst hatten, diesen Namen des Herrn, den Namen Gottes, falsch zu benutzen oder den zu missbrauchen, haben sie gesagt, wir sprechen den am besten gar nicht aus. Und immer, wenn im Alten Testament irgendwo der Name Gottes stand, dann haben die einfach nicht Yahweh gelesen oder wie auch immer der dann hieß, sondern sie haben Adonai gelesen, der Herr. Und das hat dazu geführt, und jetzt muss ich nochmal euch ein bisschen einen kleinen Hebräisch-Exkurs machen. Früher hat die hebräische Schrift so ausgesehen. Ich weiß nicht, wer das lesen kann. Ja. Bereshit, Bara, Elohim. Also am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der Anfang vom ersten Buch Mose. So. Und was ihr seht, also ihr müsst es euch nicht merken, aber was ihr sehen könntet, wenn ihr es wüsstet, das hier ist ein B, das ist ein R, das ist ein S, das ist ein T. Dazwischen, die sehen zwar aus, also es sind eigentlich Dinge, die wir nicht aussprechen können als Mitteleuropäer. So, das heißt, diese ganze Schrift hatte nur Konsonanten. Deswegen ist man irgendwann relativ spät dazu übergegangen, hat zusätzlich zu diesen Schriftzeichen nur so Punkte drüber und drunter gemacht. Und das sind die Vokale. Das hat man aber erst gemacht, nachdem man schon nicht mehr wusste, wie dieser Name Gottes eigentlich ausgesprochen wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt nehme ich den Helmut mal wieder, wenn ich den Helmut immer nur geschrieben hätte H-L-M-T, dann kann ich jetzt nicht Helmut sagen oder ich kann Hulmat sagen oder Holmut oder was auch ich. So, das heißt, wenn ich diesen Namen nie ausspreche und immer nur die Buchstaben sehe, dann weiß ich irgendwann nicht mehr, wie wird es eigentlich ausgesprochen. Und das ist der Grund, weshalb man sich heute streitet. Die einen sagen, der heißt Yahweh, die anderen sagen, der heißt Jehova. Ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwelche andere Lesarten gibt. Die meisten Wissenschaftler, die ich so kenne, gehen heute davon aus, dass Yahweh die richtige Form ist. Aber Luther hat es in seiner Bibel genauso übernommen. Und wer von euch eine Luther-Übersetzung hat oder eine Übersetzung, die sich daran anlehnt, der wird feststellen, dass Luther an manchen Stellen das Wort Herr anders geschrieben hat. Und zwar nur mit großen Buchstaben. Und das ist immer genau dann, wenn im Urtext dieses Wort J-H-W-H, Yahweh, stand. Und er hat es eben genauso gemacht, wie es die Juden auch gemacht haben. Er hat anstatt dieses Gottesnamens einfach Herr übersetzt, Adonai. Interessant wurde es dann, wenn dort stand Yahweh Adonai. Das kommt ab und zu auch vor. Dann ist es der Herr, Herr. Habt ihr vielleicht auch schon mal gelesen. Dann ist das eine Herr in Kapitelchen geschrieben, so wie da. Und das andere Herr ist ein bisschen anders geschrieben. So, hier unten seht ihr es jetzt nicht ganz so gut. Also so wird das Herr normalerweise aussehen. Und hier überall da seht ihr, ist der Herr, da steht der Name Gottes drin. Und das war nun eben dieses Besondere. Und das, warum erzähle ich euch das? Das soll euch einfach eine Vorstellung dafür geben, wie undenkbar es für einen Juden war, diesen Namen überhaupt auch nur in den Mund zu nehmen. Und jetzt kommt Jesus. Und natürlich, Jesus hat nicht gesagt, so, ich bin, so, oder ich bin Yahweh oder sowas, aber er hat, oder Johannes zitiert immer wieder. Und diese Worte eben, wir finden die in Matthäus, Markus und Lukas nicht in dieser Form. Und warum nimmt ausgerechnet Johannes diese Sätze? Natürlich hat Jesus die so gesagt, aber warum erzählt sie ausgerechnet Johannes? Und ich glaube, das ist kein Zufall, weil sie eben mit dem Ich Bin anfangen. Und es gibt andere Gelegenheiten, wo Jesus auf Aramäisch, was er ja vermutlich gesprochen hat, dann schon manchmal sehr, sehr nah dran ist, wo er zum Beispiel gefragt hat, bist du der König der Juden? Und er dann bloß sagt, ich bin. Wie auch immer, ich weiß es, wie gut die Übersetzung da ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die hohen Priester geschäumt haben. Also, Jesus benutzt diese Worte, oder lass mich anders sagen, Johannes benutzt diese Zitate, um die Botschaft, die er vermitteln will, einfach noch deutlicher zu unterstreichen, dass Jesus diesen Anspruch hat, Gott zu sein. Und heute wird es ein bisschen kürzer. Ich bin jetzt schon am Schluss. Ihr seht hier jetzt schon wieder fast nichts, aber manche von euch kennen das auch schon. Ich glaube, ich habe das zu Karfreitag euch auch schon mal gezeigt. Das ist ein ganz berühmtes Gemälde von Grünewald, genau, in Straßburg hängt er, glaube ich, im Isenheimer Altar. Ich habe es euch einfach deswegen mitgebracht, weil es eines der bekanntesten Kreuzigungsbilder überhaupt ist. Um was es mir geht, das ist da oben. Über den meisten Kreuzen, Kruzifixen, die ihr heute findet, steht dieses Inri. Habt ihr sicher schon mal gesehen. Und dieses Inri, das wollen wir uns mal ganz kurz angucken, warum das da steht. Das geht nämlich zurück auf einen Satz, den der Pilatus über dieses Kreuz hat schreiben lassen. Ich lese es mal ganz kurz vor. Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete, Jesus von Nazareth oder der Nazoräer, der König der Juden. In welchem Evangelium finden wir als einziges dieses Schild? Im Johannesevangelium. Wir werden gleich sehen, was es damit auf sich hat. So. Und Pilatus war Römer. Welche Sprache haben die Römer gesprochen? Lateinisch. Und deswegen hat man daraus Inri gemacht. Jesus Nazarenus Rex Judäorum. Und dann haben wir Inri. So, das ist das, warum über den Kreuzen immer Inri steht. Aber wer genau liest, der stellt fest, dass im Vers 20, Johannes 19, Vers 20, dieses Schild lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. So, das Griechische spare ich uns, weil das nicht viel uns hilft, aber das Hebräische ist ganz interessant. Yeshua, Hanotzri, Vumelech HaYehudim, Jesus von Nazareth oder der Nazoräer und König der Juden. Und jetzt setzen wir das zusammen und dann steht eben nicht Inri, sondern da steht Yahweh. Ich weiß nicht, ob sich die Juden deswegen aufgeregt haben, ob sie das überhaupt gecheckt haben, was da passiert, aber ausgerechnet im Johannesevangelium finden wir dieses Schild. Und ich glaube nicht an Zufälle. So, das ganze Johannesevangelium hat eine Zielrichtung, zu zeigen, dass Jesus Christus dieser Sohn Gottes ist. Dass Jesus Christus Gott selber ist. Dass Jesus dieser Ich Bin ist, der aus dem Himmel gekommen ist, der Menschengestalt angenommen hat. Und das finden wir durch das ganze Evangelium an ganz, ganz vielen Stellen immer wieder, weil das die Botschaft ist, die Johannes vermitteln wollte. Der hat gesagt, okay, der Matthäus, der hat es super geschrieben, der hat über Jesus, den König der Juden, und dass er der Sohn Davids ist, der auf dem Thron sitzen wird, hat er echt gut gemacht. Und der Markus, der hat es echt gut gemacht, der hat es mit dem Opfer und dem Diener und alles echt super gemacht und richtig schön kurz für die Leute, die nicht so viel lesen wollen, hat der Markus echt prima angestellt. So, und dann kam der Lukas, und der Lukas hat alles super recherchiert und hat geschichtlich genau alles und hat uns Jesus als den Menschen gezeigt. Prima, aber mir fehlt noch was. Ich schreibe noch ein viertes Evangelium, was wir unbedingt den Leuten noch sagen müssen. Und es war einfach auch schon ein paar Jahre später, die dann gesagt haben, ja, Jesus war eben nur ein Mensch. Und Johannes sagt eben, nee, Jesus war nicht bloß ein Mensch, sondern Jesus war Gott. Und er schreibt sein Evangelium mit diesem klaren Blick von vorne bis hinten, dass er einfach zeigen will, Jesus ist nicht irgendjemand, sondern Jesus ist Gott selbst. Und deswegen finden wir im Johannesevangelium immer wieder diese Ich-Bin-Worte. Wir finden dieses Schild, wir finden den Anfang an ganz, ganz vielen Stellen, wo es immer wieder durchkommt, die Botschaft von Johannes, Jesus ist Gott. Also, Fazit. Jesus ist der Ich Bin. Das ist für die Juden damals ein Anstoß gewesen. Jesus hat behauptet, er ist Gott. Also, man kann sich ja heute vor allem mit den Zeugen Jehovas trefflich darüber streiten, aber auch mit Juden diskutiert man eigentlich seltener, weil man die seltener trifft. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz harter Punkt, wo du ganz, ganz schwierig ist. Kannst du auch mit Moslems, kannst du auch darüber diskutieren. Wobei das dann eigentlich wieder einen anderen Hintergrund hat und da kannst du nicht mit der Bibel so einfach argumentieren. Aber das ist anstößig gewesen durch die Jahrhunderte. Das war zu Zeiten Jesus schon anstößig und das ist bis heute so. Jesus ist der Ich Bin. Das Zweite, was wir für heute mitnehmen können, ist das, was Gott sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Gott ist, der er ist. Wir können und wir brauchen Gott nicht zu vergleichen. Und Gott wird sich auch der Kultur nicht anpassen. Gott wird an seinen Maßstäben festhalten. Und deswegen sind wir als Gemeinde auch manchmal in einer schwierigen Situation, dass wir sagen, Leute, wir können unsere Positionen nicht dem anpassen, was momentan in unserer Gesellschaft gerade angesagt ist, weil wir machen unsere Regeln nicht selber. Wir halten uns an das, was im Wort Gottes steht. Und wenn Gott sagt, hör mal, ich werde mich nicht verändern, dann können wir nicht hergehen und sagen, Gott, aber tut mir leid, das ist unzeitgemäß, wir machen das heute anders. Und deswegen ist Gott, der er ist. Und deswegen haben wir als Gemeinde beschlossen, dass wir eben dann von mir aus altmodisch, mittelalterlich, rückständig oder sonst was sind. Aber wir sind dann immerhin auf Seite Gottes. Und das finde ich auch eine gute Position. Also da bin ich lieber mit Gott zusammen als mit unserer Gesellschaft. Also nicht zusammen, sondern ihr versteht, was ich meine. Genau. Und das Dritte, ich bin bei dir. Manche Bibelübersetzungen übersetzen dieses Ich bin, der ich bin, übersetzen das ja auch Ich bin da. Ich bin da. Und das ist auch was Gott uns auch heute Morgen sagen möchte. Gott ist bei dir. Ihr kennt vermutlich alle dieses Bild mit diesen Spuren im Sand und wo derjenige sich dann beklagt, dass in den schwierigen Stunden seines Lebens eben bloß eine Spur da ist und Gott dann sagt, du, da habe ich dich nicht allein gelassen, sondern in diesen Zeiten, da habe ich dich getragen. Und ich weiß, dass es für manche vielleicht auch ein bisschen billig klingt oder so, aber es ist wirklich wahr. Und ich glaube, jeder, der mit Gott schon eine Weile unterwegs ist, der kann das bestätigen. Gott ist bei mir. Das ist das, was Jesus versprochen hat. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und egal, wie du dich fühlst, egal, ob du das siehst, egal, ob du es verstehst, aber das ist die Zusage, die Gott dir gibt. Gott ist bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin, der ich bin. Und Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich weggehe, damit der Tröster kommt, der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist, der ist nicht nur zum Anfassen, das ist noch eine Spur höher. Also Gott im Alten Testament war unberührbar, eigentlich sogar streng genommen unbetrachtbar. So, jetzt kommt Jesus, da wird Gott berührbar, begreifbar. Und jetzt kommt der Heilige Geist. Und jetzt geht es noch eine Spur weiter. Er wird nicht nur berührbar, er wohnt in uns. Und darüber dürfen wir heute Morgen ganz neu staunen. Und deswegen passt es ganz gut, dass wir, also was ich übrigens noch sagen wollte, wenn du es nicht vorgelesen hättest, hätte ich den Lehrtext für heute vorgelesen. Gott wird seinen Namen auf uns schreiben. Vermutlich auf die Stirn. Weiß ich nicht, vielleicht da auf die Hand oder keine Ahnung, auf die Wade. Weiß ich, wohin Gott das dann tätowieren wird oder wie er das machen wird. Aber Gott wird seinen Namen auf uns schreiben. Wir werden diesen Namen tragen. Oder den Namen Jesus oder, naja, also wollen wir mal sehen, was das dann sein wird. Aber dieser Name, der wird auf uns, der ist jetzt schon auf uns und der wird dann auf uns sein. Und deswegen feiern wir jetzt heute auch Abendmahl. Also nicht wegen des Themas, sondern weil das einfach eine Wahrheit ist, die uns wichtig ist. Jesus hat gesagt, solches tut, so oft ihr daraus trinkt oder so oft ihr davon esst, zu meinem Gedächtnis. Jesus hat uns das Brot gegeben und Jesus hat uns den Traubensaft oder den Wein gegeben, um uns daran zu erinnern, was er für uns getan hat. Und dieses Jesus kommt oder Gott kommt und macht Wohnung in mir, ich finde, es wird durch nichts eigentlich so schön demonstriert, wie dass ich Brot, den Leib Jesu und Saft oder Wein, das Blut Jesu in mich aufnehme und dann ist es in mir drin. Und deswegen, wenn wir heute das Mahl miteinander nehmen, dann lasst uns einfach dran denken, was für eine Ungeheuerlichkeit Gott vollbracht hat. Dass er von diesem weit entfernten, unnahbaren Gott sich uns angenähert hat und so weit gegangen ist, dass er nicht nur bereit war, Begrenztheit des menschlichen Körpers anzunehmen in Jesus, sondern dass er bereit war, in uns zu wohnen. Und wenn dir das noch nicht erstaunlich genug ist, dann darfst du jetzt, während wir gleich eine Zeit der Stille haben, darüber nachdenken, was du alles falsch machst. Du kannst halt darüber nachdenken, was ich alles falsch mache, sei dir erlaubt, aber das wird dir nicht so viel helfen. Aber wenn du darüber nachdenkst, was du alles falsch machst und falsch gemacht hast, dann glaube ich, dann werden wir eine ganz neue Dankbarkeit, ein ganz neues Verständnis dafür bekommen, was Gott hier eigentlich tut. Ganz abgesehen davon, dass Gott sagt, oder dass Paulus schreibt, dass wenn wir dieses Abendmahl leichtfertig nehmen und auf eine unwürdige Art und Weise nehmen, dass es dann auch gesundheitliche Konsequenzen für uns haben könnte. Also von daher ist es immer ganz gut, dass wir einfach mit Gott klare Sache machen. Und deswegen wollen wir jetzt einfach eine Zeit der Stille haben, wo wir eventuell auch einfach um Vergebung bitten für Dinge, die wir falsch gemacht haben. In den letzten Tagen oder heute Morgen oder wann auch immer. Und dass wir Gott um Vergebung bitten, dass wir dieses Opfer, von dem dieses Mahl spricht, annehmen. Und ihr habt gemerkt, dass das Mahl heute auch ein bisschen später reingekommen ist. Es gab da mit der Vorbereitung noch ein bisschen Missverständnisse. Ich habe heute auch niemanden gefragt. So, ich bitte nachher einfach 2, 3, 4 Leute nach vorne, die schon mal einfach geholfen haben, das Mahl auszuteilen, dass ihr auch heute wieder mithelft. Gut, so lasst uns jetzt einfach eine Zeit der Stille haben. Jeder tritt vor Gott, jeder bittet Gott einfach um eine Offenbarung dessen, was in unserem Leben nicht so gut ist, und dann wollen wir ihn um Vergebung bitten.